Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Ralf, ich hab dich ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich dich doch auch.
Aber jetzt, wenn du schon wieder so garstig grinst, dann...
Ich hab gegrinst, weil ich deine Einleitung gerade witzig fand.
Ja, manchmal mache ich witzige Dinge, es tut mir leid.
So du Witzbold.
Ich hab dir einen Fall mitgebracht, der gar nicht so witzig ist, ehrlich gesagt, deswegen gibt's auch nochmal eine dicke Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über einen brutalen Mord und ich schildere sehr explizit Details des Mordes, eben weil ich glaube, dass die wichtig sind, um die Brutalität dieser Tat zu verstehen. Einige der Namen habe ich geändert und wie gesagt, die Folge ist wirklich hart. Bist du bereit für einen sehr, sehr schlimmen Fall?
Mhm.
Okay, dann fangen wir an. Durch die Scheiben des alten VW Polo kann die 15-jährige Anna in der Dunkelheit das zuckende Blaulicht sehen. Sie haben sie umstellt. Mehrere Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge haben das Auto auf der Weide eingekesselt. Sie sitzen zu dritt in dem Kleinwagen. Basti vorne hinter dem Lenkrad, Anna hinten neben Sven auf der Rückbank des Wagens. Am Anfang war die Atmosphäre noch entspannt. Die beiden Jungs hatten sogar überlegt, eine Runde Karten zu spielen. Aber das hat sich geändert. Sven umklammert ein Küchenmesser in seiner blutigen Hand. Immer wieder leuchten Polizisten in ihr Auto. Sobald sich einer von ihnen nähert, hält er Anna das Messer an die Kehle. Immer wieder sticht Sven wie wild in die Sitzpolster des Polos oder hackt mit dem Messer von innen an die Fensterscheiben oder an die Deckenverkleidung. Während Anna sich wie versteinert in ihren Sitz drückt, unterhalten sich Sven und Basti ganz locker, wie zwei beste Freunde das eben tun. Es hat sich ganz leicht angefühlt, wie bei einer Schlägerei, ganz normal irgendwie. Dann dreht Basti vorne das Radio lauter. Bei Enjoy läuft gerade der neueste Hit aus den Charts. Aber die Sirenen der Einsatzfahrzeuge um sie herum hört man trotzdem. Sven streichelt Anna mit seiner blutigen Hand durch die Haare und fragt, ob er sie küssen darf. Dann gesteht er ihr seine Liebe. Anna hat das Gefühl, dass sie mitten in einem Albtraum gelandet ist. Schließlich kennt sie Sven schon fast ihr ganzes Leben. Er ist der Bruder ihrer besten Freundin. Doch das, was sie in der letzten Stunde gesehen und gehört hat, wird sie wahrscheinlich nie wieder vergessen. Du wirst heute noch Leichen sehen, hat es Sven zu ihr gesagt und er hat Recht behalten. Seit einer Stunde sitzen sie jetzt schon in dem alten Polo auf der Weide in dieser milden Winternacht, umringt von Einsatzkräften. Mittlerweile hat die Stimmung sich geändert, Sven wird immer lauter. Ich will mich lieber selbst umbringen, als von denen hier draußen umgebracht zu werden, sagt er zu Basti auf dem Fahrersitz. Aber der ist ganz anderer Meinung als sein Kumpel. Das können wir nicht machen. Also sitzt Anna weiter mit den zwei Jungs in dem Wagen, die gerade gemeinsam zwei Menschen auf brutalste Art ermordet haben. Ja, das ist mal ein Anfang, oder?
Ja, das ist ganz schön krass.
Mhm.
Ich vermute mal, du erzählst mir jetzt nicht sofort, wie es mit Anna ausgegangen ist.
Nein, man muss sagen, du kennst mich schon ziemlich gut mittlerweile. Ich könnte dir aber mal die Vorgeschichte zu dieser ganzen Tat erzählen.
Leg los.
Ja, in dem Fall geht es um zwei unscheinbare Jugendliche, die von einem zum anderen Tag plötzlich zu Mördern werden. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Ort zu tun, in dem unser Fall heute spielt. Vielleicht spreche ich erstmal ein bisschen darüber. Tessin ist ein 200-Einwohner-Dorf im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern und gehört verwaltungstechnisch zu Beutzenburg. Zwei Jahre vorher ist das Örtchen 775 Jahre alt geworden und das ist auch schon das Aufregendste, was hier in letzter Zeit passiert ist. Eigentlich besteht Tessin nur aus einem kleinen Dorfteich, zwei Straßen, ein paar Häusern und einer Bushaltestelle. Hier gibt es viel Natur und wenige Menschen. Die nächstgrößere Stadt Schwerin ist mit dem Auto eine Stunde entfernt. Durch einen Teil des Ortes führt die Zugstrecke Berlin-Hamburg, aber einen Bahnhof gibt es hier schon lange nicht mehr. Sabine Rückert, die wir ja alle kennen und schätzen, beschreibt das in ihrem Artikel über den Fall, finde ich sehr schön. Tessin, ein Ort für Maler im Ruhestand, für Ornithologen, die ausgestorbenen Wasservögel nachspüren. Hier sollte sich nicht niederlassen, wer noch Erwartungen ans Leben hat. Ja, Klingt sehr traurig, aber ich kann es mir dadurch sehr, sehr gut vorstellen. Für junge Menschen gibt es hier eigentlich nichts zu tun. Also treffen sich die Jugendlichen abends an der einzigen Bushaltestelle des Örtchens zum Abhängen. Genau wie Sven und Basti. Sven ist 17 und winkt immer fröhlich, wenn er auf dem Fahrrad vorbeifährt. Ein feiner Junge, wie sich Nachbarn später erinnern. Seine Familie kommt ursprünglich aus Lüneburg. Sie sind hier aufs Land gezogen, um Ruhe vor dem Verkehrslärm und der Enge der Stadt zu finden. Svens Vater hat Musik studiert, arbeitet als Vorsitzender im Betriebsrat der Zeit und pendelt zur Arbeit nach Hamburg. Seine Mutter ist Puppenspielerin. In den Ferien zieht die ganze Familie mit der Mutter und ihrer Bühne durchs Land und führt selbstgeschriebene Stücke auf. Der technikinteressierte Sven kümmert sich dann um Licht und Ton. Auch Svens zwei Jahre jüngere Schwester Julia hilft bei den Auftritten. Sven ist ein sehr sensibles und ängstliches Kind. Schon im Kindergarten beschweren sich seine Erzieherinnen darüber, dass er sich bei den anderen Kindern nicht durchsetzen kann. Das geht auch in der Schule so weiter. Als Sven später am Gymnasium mal an einem Tag in Gummistiefeln zur Schule kommt, wird er ausgelacht. In seiner Familie gelten Statussymbole wie ein schönes Haus oder dicke Autos nicht viel. Dafür diskutieren Svens Eltern gerne über Umweltschutz oder den Weltfrieden. Sven selbst träumt davon, Kriminalbeamter zu werden und engagiert sich sozial. Er hilft seinem Vater, eine Selbsthilfebroschüre für Hartz-IV-Empfänger zu texten oder er verteilt an seiner Schule Flugblätter gegen Nazis. Gleichzeitig bleibt er immer unsicher. Seine abstehenden Ohren lässt sich Sven mit 13 anlegen. Nach der OP behält er eine Narbe zurück und weint deshalb heftig, weil er sich für einen Krüppel hält, in den sich nie ein Mädchen verlieben würde. Und Sven entwickelt sich immer mehr zum Hypochonder, glaubt zwischendurch, dass er an BSE oder Alzheimer leidet. Wenn es abends in den TV-Nachrichten um Kriege oder Überschwemmungen geht, kann Sven deshalb vor lauter Sorge nachts nicht schlafen. In seiner Familie hat er deshalb bald den Spitznamen Katastropholus. Mit 16 begibt sich Sven dann zum ersten Mal in psychologische Behandlung, weil er schon seit Jahren unter Zwangsstörungen leidet. Er muss Türen immer genau dreimal hinter sich schließen und bestimmte Sätze dreimal wiederholen, sonst passiert seiner Familie ein großes Unglück. Da ist Sven sich sicher. Doch der Therapeut kann ihm nicht helfen, weil Sven sich weigert, über seine Probleme zu sprechen.
Okay, das klingt kompliziert. Der tut mir auch irgendwie leid. Aber er klingt jetzt ja nicht sehr blutrünstig und abgebrüht. Was,
ja.
Ist das bei dem Basti anders?
Na, nicht so ganz. Also das Ding ist, über den Basti erfährt man in den Quellen nur sehr, sehr wenig. Er kommt aus dem nahegelegenen 500-Einwohner-Dörfchen Gülze. Und Sven und Basti gehen zusammen in die Elf auf dem Elbe-Gymnasium in Beutzenburg und sind dort als fleißige und engagierte Schüler bekannt. Vielleicht sind die beiden jetzt nicht die coolsten Kids an der Schule, aber eben auch keine krassen Außenseiter. So zumindest schildern das später ihre Mitschüler. Dort geben Sven und Basti auch einen Kurs zusammen, nämlich Computerspiele programmieren für jüngere Schüler. Nach der Schule hängen die beiden fast jeden Tag zusammen ab, zocken in Svens Zimmer am PC oder der Playstation, am liebsten Final Fantasy VII. Weiß ich nicht, hast du das mal gespielt? Ich nämlich ehrlich gesagt mal so gar nicht.
Ich kenne das. Ich bin tatsächlich sogar Final Fantasy Fan oder zumindest vielleicht das früher, ja. Ich habe relativ viele gespielt. 7 habe ich auch gespielt, 8 habe ich auch gespielt, 19, 11, 12, alle. Also,
so ein Fantasy-Spiel,
ist
ne?
Ein JRPG nennt man sie, glaube ich, japanisches Rollenspiel. Ich finde es jetzt aber nicht sehr bedenklich. Also, das ist so rundenbasiert.
Ja.
Das ist jetzt nicht so Ego-Shooter-mäßig draufhauen und alle kaputt machen, sondern, also ich finde das jetzt kein bedenkliches Spiel, wo man so sagen könnte, uiuiui, das ist aber harter Tobak.
Ja, okay. Das ist ganz spannend, weil darüber sprechen wir nämlich gleich noch. Also man kann vielleicht sagen, es ist so ein Fantasy-Spiel, da zieht man halt durch die Welt und muss halt kämpfen, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe.
Ja, wie in den meisten Computerspielen ja irgendwie, ne?
Ja, okay. Aber wir einigen uns darauf, dass das jetzt nicht so das heftigste, blutrünstigste...
Nee, überhaupt nicht. Das erinnert ein bisschen an Pokémon, weil das halt so rundenbasiert ist.
Okay. Ja, also Sven organisiert sich auch noch etwas härtere Ego-Shooter. Also die spielen nicht nur Final Fantasy, also die spielen zum Beispiel auch Doom 3 oder Prey.
Okay, da kenne ich mich nicht mit
aus. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz unsere Spielklasse, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, sowas Brutales habe ich noch nie gesehen. Beide Jungs sind im Dorf als höflich und nett bekannt und niemand ahnt, dass sie plötzlich an einem milden Winterabend zu Mördern werden. Ihre späteren Opfer wohnen seit der Wende in einem hübschen roten Klinkerhäuschen an der Dorfstraße in Tessin. Vor dem Haus steht ein hüfthoher Steinzaun. Der Vorgarten der Familie wird gerade umgebaut. Hinter dem Haus steht eine gepflegte, mannshohe Voliere, in der Wellensittiche zwitschern. In dem Haus wohnen der 46-jährige Tischlermeister Paul und seine 41-jährige Frau Astrid E. Das Ehepaar hat einen Sohn, den 16-jährigen Fabian. Fabian liebt Fußball, zockt gerne am Handy oder am PC und möchte später Zweiradmechaniker werden. Er und der spätere Mörder Sven kennen sich schon ihr ganzes Leben. Jeden Morgen fahren sie zusammen mit dem Schulbus ins 9 Kilometer entfernte Beutzenberg. Dort geht Sven auf das Elbe-Gymnasium und Fabian auf die Förderschule. Manchmal spielen sie zusammen Fußball, dann ist auch Svens Kumpel Basti dabei. Eine Nachbarin erzählt später der Welt, das Schlimmste ist, dass man es nicht kommen sah. Da gab es nichts, was auf diesen Wahnsinn hindeutete, nichts, wo man hätte sagen können, das war's vielleicht. Das ist es, was das alles so unbegreifbar macht.
Okay, ich glaube, jetzt musst du erzählen, was ist eigentlich passiert.
Ja, ich wollte halt nur, ne, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wer sind die beiden und wo findet das Ganze statt, weil das eben, glaube ich, für die Beurteilung der Tat wichtig ist. Und was jetzt passiert, eben weil es so völlig plötzlich und scheinbar ja ohne Grund passiert, ist wirklich unfassbar. Der Abend des 13. Januar 2007 beginnt friedlich und endet mit einem Blutbad. Bei Svens Familie gibt es an diesem Samstag Hotdogs. Die Eltern wollen später noch ins Kino. Sven hat seinen Kumpel Basti eingeladen, seine jüngere Schwester Julia, ihre beste Freundin, die 15-jährige Anna. Die vier sitzen am Tisch und essen zusammen. Die Stimmung ist ausgelassen. Als sich die Eltern verabschieden, räumen Sven und Basti freiwillig ab und putzen danach die Küche blitzeblank. Svens Eltern wundern sich noch kurz darüber, dass ihr Sohn heute so ordentlich ist, aber kommen natürlich nicht auf die Idee, dass die beiden Jungen die Gelegenheit nutzen, um mehrere Küchenmesser einzustecken. Nach dem Aufräumen gehen Sven und Basti auf Svens Zimmer, wie so oft. Zusammen mit den beiden Mädchen schauen sie sich auf DVD Final Fantasy VII an, den Film zur gleichnamigen Spielereihe. Der Film ist übrigens ab 12. Weiß nicht, hast du den gesehen? Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so.
Ich glaube tatsächlich, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, es ist extrem lange her.
Das waren noch damals so diese ersten computeranimierten Filme, die es gab.
Also generell, ne? Final Fantasy VII war eins der ersten Spiele, wo das so mit extrem guter Grafikkarte und so, wobei das natürlich im Vergleich zu heute noch ein Witz war. Aber ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie intensiv der Film jetzt gerade war, also auch so gewaltmäßig.
Naja, wenn er ab 12 war, kann er jetzt so...
War der auch nicht, glaube ich nicht.
Doch, also das habe ich nachgeguckt, der Film ist ab 12.
Nein, dass der so gewalttätig ist.
Ach so, meinst du das? Ja, also sonst würden ja die, ich weiß gar nicht, wer das macht, die Prüfungsstelle für jugendgefährdende Schriften... Gibt es in Deutschland bestimmte Behörden,
die es... Mit Piggy oder... Nee,
FSK heißt das doch, Freiwillige Selbstkontrolle.
Piggy ist, glaube ich, Amerika oder so, und das heißt, glaube ich, Pudgy.
Ja, stimmt. Also, wenn ihr da arbeitet, bitte schreibt mir keine Mails. Ja. Also, Film ist ab 12, dementsprechend jetzt nicht super brutal. Nach dem Film schicken Sven und Basti Julia und Anna aus dem Zimmer. Sie wollten kurz alleine sein, was besprechen, sagt Anna später aus. Dann ziehen die vier zusammen los zur einzigen Bushaltestelle des Dorfes. Weil es in Tessin sonst nichts zu tun gibt, trifft sich hier vor allem am Wochenende die Dorfjugend mit den Sachen, die man da halt so macht, ne? Also chillen, irgendwer hat immer Alkohol dabei, man quatscht ein bisschen oder man hängt am Handy. Keiner der anderen Jugendlichen ahnt, dass Sven und Basti Messer dabei haben. Irgendwann überredet Sven Anna, ihn und Basti in einen abgelegenen Schuppen zu begleiten. Seine Schwester Julia bleibt mit den anderen Jugendlichen an der Bushaltestelle. In der heruntergekommenen Hütte, die als eine Art inoffizielles Clubhaus der Dorfjugend gilt, ist es siffig und die Wände sind mit Kritzeleien verschmiert. Anna folgt den beiden 2 Jahre älteren Jungen. Sie hat keine Angst. Warum sollte sie auch? Schließlich kennt sie Sven und Basti. Die beiden sind harmlos. Auch als Basti sie in dem Schuppen plötzlich von hinten packt, hat sie keine Angst. Sie reißt sich los, dann fesseln sie die beiden mit Kabelbindern, aus denen sich Anna schon nach kurzer Zeit selber wieder befreien kann. Für sie fühlt sich das Ganze eher an wie ein Spiel, das sie nicht so richtig ernst nehmen kann.
Das ist immer ein seltsames Spiel.
Ja. Also, weil es außen steht, da denkt man so, hä? Aber vielleicht sollte man dazu sagen, dass Sven und Basti wohl früher schon irgendwelche seltsamen, angeblich satanischen Rituale mit Anna durchgespielt haben, bei denen sie sie dann an Baum gefesselt und danach Wunderkerzen angezündet haben. Ich dachte, die wollten sich einen Spaß daraus machen, sagt Anna später. Auch als die beiden Jungen sie mit Paketband an Händen und Füßen fesseln und ihr die Augen verbinden, denkt Anna sich nichts Böses dabei. Irgendwann verabschieden sich Sven und Basti von dem 2 Jahre jüngeren Mädchen und im Weggehen sagt Sven zu Anna, du wirst heute noch Leichen sehen. Dann lassen die beiden sie alleine in dem dunklen Schuppen. Während Anna sich so langsam fragt, was das Ganze soll, marschieren Sven und Basti rüber zu dem roten Klinkerhaus an der Dorfstraße, in dem ihr Kumpel Fabian mit seinen Eltern Paul und Astrid wohnt. Sie glauben, dass das Ehepaar allein zu Hause ist. Ihr Kumpel Fabian hatte ihnen erzählt, dass er heute Abend noch weg wollte. Aber Fabian ist doch zu Hause geblieben und er hat den Abend mit seinen Eltern vor dem Fernseher verbracht. Mittlerweile ist es nach 22 Uhr. Mutter Astrid ist nach dem gemeinsamen Fernsehabend schon mal ins Schlafzimmer gegangen. Auch Fabian ist auf seinem Zimmer. Deshalb öffnet Vater Paul den beiden Jungen die Tür. Schließlich kennt er Sven und Basti schon lange. Ohne lange zu fackeln, fordern die beiden Jungen Paul E. auf, ihnen den Autoschlüssel für seinen alten weißen Polo zu geben. Der 46-jährige Tischlermeister ist fassungslos. Spinnt ihr? Dann sagt Sven das Codewort Reno, der Name eines Bossgegners aus Final Fantasy VII. Sofort stechen Sven und Basti zu. Paul schafft es noch, einem der Jungs das Messer aus der Hand zu reißen, doch jeder von ihnen hat insgesamt 2 Messer dabei. Mehr als 60 Mal stechen Sven und Basti auf den Familienvater ein. Während Paul E. in seinem eigenen Hausflur verblutet, stürmen Sven und Basti schon die Treppe in den ersten Stock des Hauses hoch und laufen Fabian in die Arme. Der rennt instinktiv in eines der Zimmer und verrammelt die Tür von innen. In der Zwischenzeit stürmt seine Mutter Astrid in Panik schreiend aus dem Schlafzimmer. Sven und Basti zögern keine Sekunde und greifen die 41-Jährige an. Auch sie wird mit 62 Messerstichen attackiert, ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten. Astrid schreit um ihr Leben und Sven tritt ihr mehrmals gegen den Kopf. Für Fabian, der sich in dem Zimmer eingeschlossen hat, beginnen jetzt die schlimmsten Minuten seines Lebens. Draußen vom Flur hört er seine Mutter schreien und röcheln, abgestochen von den beiden Jungs, die er für seine Freunde gehalten hat. In Panik greift er zu dem Telefon, das in dem Zimmer liegt, und wählt um 22.09 Uhr den Notruf. Der Mitarbeiter der Rettungsleitstelle am anderen Ende der Leitung glaubt Fabian nicht und denkt, das sei wieder einer dieser Scherzanrufe. Währenddessen schickt Sven draußen im Flur seinen Freund Basti los, um Anna aus dem Schuppen zu holen. In dem Zimmer versucht Fabian immer wieder, den Mitarbeiter der Leitstelle davon zu überzeugen, dass hier gerade etwas Schreckliches passiert und er in Lebensgefahr schwebt, während Sven sich von draußen immer wieder vor die Tür wirft. Er ist wie im Rausch, rennt im Flur auf und ab, spuckt immer wieder auf den Boden und hackt mit dem Messer auf die Tür ein. Endlich entscheidet sich der Mann von der Rettungsleitstelle, jemanden zu dem Haus zu schicken, auch wenn er Fabian immer noch nicht so richtig glaubt. Zum Abschied ermahnt er den 16-Jährigen noch, dass es richtig teuer wird, wenn man einfach ohne Grund die Polizei oder die Feuerwehr anruft. Als Fabian aufgelegt hat, hat Basti auf der anderen Seite der Tür Anna angeschleppt. Die 15-Jährige schaut fassungslos auf den blutüberströmten Körper von Fabians Mutter Astrid, die immer noch röchelt. Sven zwingt Anna, ihm dabei zuzuschauen, wie er der sterbenden Frau das Messer nochmal ins Gesicht rammt. »Glaubst du es jetzt?«, fragt er Anna. Die wird ganz still. Ab dem Moment hatte ich keine Empfindung mehr, hatte an nichts gedacht, nur dagestanden, erinnert sie sich später in einem Interview bei Stern TV. Dann hören die drei von unten ein Geräusch. Ein Polizist streckt vorsichtig seinen Kopf durch die offene Tür und ruft ins Haus. »Hallo?« Sofort hält Sven Anna sein Messer an den Hals. Als der Polizist und sein Kollege sehen, dass unten eine Leiche liegt und die Täter offenbar eine Geisel genommen haben, ziehen sie sich zurück und rufen Verstärkung. Basti ist es, der jetzt langsam die Nerven verliert, aber sein Freund Sven bleibt ganz ruhig. Die beiden wollen das Auto von Familie E. klauen und damit flüchten. Ihre Rucksäcke haben sie schon gepackt und in dem Schuppen deponiert, in dem sie auch Anna gefangen gehalten hatten. Zu dritt schleichen sie durch die Hintertür aus dem Haus und nehmen den Autoschlüssel mit. In dem klapprigen weißen Polo setzt Basti sich hinters Steuer, während Sven und Anna auf der Rückbank Platz nehmen. Mit ausgeschalteten Scheinwerfern rast Basti los, aber ihre Flucht dauert nur wenige Sekunden. Der Polo durchbricht das geschlossene Gartentor der Familie, rumpelt über die Straße, kracht durch einen Weidezaun aus Holz und knallt dann in ein anderes Auto, das auf der Wiese steht. Schon kurze Zeit später haben Polizisten und Rettungskräfte den Wagen umstellt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Über eine Stunde lang sitzen Sven, Basti und Anna in dem kleinen Polo. Am Anfang ist die Stimmung noch gut, fast ausgelassen. Die beiden Jungen unterhalten sich darüber, wie leicht es ist, einen Menschen zu töten. Erst als Anna darum bettelt, aufs Klo gehen zu dürfen, sieht Sven ein, dass es keinen Sinn mehr hat. Er schmeißt sein Messer durch das geöffnete Fenster ins Gras und klettert mit erhobenen Händen aus dem Auto. Es ist vorbei.
Also ich habe jetzt irgendwie 5000 Fragezeichen im Kopf. Ich verstehe es nicht.
Ja, ne?
Das ist das Unlogischste, was ich jemals gehört habe.
Und warum? Wir haben ja schon über einige krasse Fälle gesprochen, ja.
Okay, also wie geht's weiter?
Ja, nachdem Sven und Basti sich der Polizei gestellt haben, werden Fabian und Anna sofort von Psychologen betreut. Noch in der Nacht beginnen die Ermittlungen. Ich habe bei meiner Recherche zum Beispiel mit Alex Stuth von der Ostseewelle gesprochen, der damals als Reporter für den Radiosender gearbeitet hat. Er war in dieser Nacht mit Freunden feiern und hat per SMS den Tipp bekommen, dass da in Tessin etwas Schreckliches passiert ist. Zitat, hier sieht es aus wie ein Schlachtfeld. Kurze Zeit später ist er als einer der ersten Journalisten vor Ort und schon am nächsten Tag spricht ganz Deutschland über den Doppelmord von Tessin. Kamerateams von fast jedem Sender drängeln sich, um die besten Bilder vom Tatort zu bekommen und Journalisten von Boulevardzeitungen, Magazinen und Lokalblättern aus ganz Deutschland versuchen, Interviews mit den paar Einwohnern von Tessin zu führen, die sich überhaupt noch auf die Straße trauen. Svens Vater erfährt per Zufall von dem, was sein Sohn getan hat. Am Morgen nach der Tat steht er vor seinem Haus, um eine zu rauchen. Seine Frau und er hatten einen schönen Abend im Kino und glauben, dass ihre beiden Kinder Sven und Julia abends länger weg waren und deshalb noch pennen. Am Gartenzaun trifft er seinen Nachbarn. Schon gehört, gestern Abend sollen in der Dorfstraße 2 umgebracht worden sein. Jetzt ist Svens Vater neugierig geworden. Er fährt die paar hundert Meter zum Tatort mit dem Auto und sieht sofort eine riesige Menschentraube um das Haus. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Svens Vater wundert sich noch, warum ihn alle so anstarren. Als er einen der Polizisten fragt, was in dem Haus passiert sei, sagt der ihm nur, dass in der Nacht 2 17-Jährige ein Ehepaar erstochen haben. In diesem Moment kriecht in Svens Vater das erste Mal ein furchtbarer Verdacht hoch. Sein Sohn ist doch auch 17. Und warum gucken ihn alle so an und keiner sagt etwas? Da entdeckt er die Bürgermeisterin des Dorfes unter den Schaulustigen. Die muss ihm doch etwas sagen können. War mein Sohn dabei? Fragt er die Frau, auch wenn er die Antwort auf diese Frage eigentlich schon kennt.
Finde ich komisch.
Also, dass er diesen Gedanken hatte?
Ja. Mhm. Ich würde, das wäre doch das Letzte, auf das ich kommen würde, oder?
Naja, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du da stehst und merkst, irgendwas ist seltsam hier, alle gucken mich an, ich habe das Gefühl, die reden über mich.
Dann hätte ich, glaube ich, eher Angst, da wäre ein Opfer gewesen davon oder so.
Ja,
dann
stimmt.
Würde ich, also es sei denn, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja jetzt gleich noch, er wusste was.
Ja, das kommt tatsächlich gleich noch, aber das ist natürlich auch aus seiner Sicht erzählt. Ne? Also so hat er es später in Interviews geschildert. Wir wissen natürlich nicht, ob es wirklich genau so war, aber er scheint in dem Moment halt eben schon dieses Gefühl gehabt zu haben. Und das ist ja, ja, das zu hören muss ja das Schlimmste sein. Ja, ja, total. Also in der Stadt selbst gab es kein anderes Thema, hat Reporter Alex Stuth mir erzählt über diese Zeit. Der Spiegel zitiert zum Beispiel eine Nachbarin der Mordopfer und die sagt, es ist hier nichts mehr so, wie es war, als hätte man einen Schalter umgelegt. Das Leben ist ein völlig anderes, das kann sich niemand von außen vorstellen, wenn man wenigstens wüsste, was die beiden geritten hat.
Ja, das frage ich mich auch.
Ja.
Findet man das irgendwann mal heraus?
Nein. Und das ist wahrscheinlich das, was diesen Fall so unfassbar macht. Sven und Basti sind scheinbar völlig überraschend und ohne nachvollziehbaren Grund zu Mördern geworden. Einige Zeit nach der Tat finden Svens Eltern in seinem Zimmer sein Tagebuch, das bei der Hausdurchsuchung am Tag vorher offenbar übersehen wurde. Und in diesem Tagebuch notiert Sven schon 2 Jahre vor dem Mord so erste Gewaltfantasien, die mit der Zeit immer schlimmer und brutaler werden. Einmal beschreibt Sven, wie er sich auf den Weg macht, um ein Mädchen zu vergewaltigen, es sich dann aber anders überlegt. Ein anderes Mal schreibt er über einen Traum, in dem er Amok läuft. Das Tagebuch ist voller Zeichnungen von Monstern, Kriegern oder Messern. Außerdem finden Svens Eltern gleich mehrere Todeslisten mit Namen von Menschen, die Sven ermorden will. Gleichzeitig zeigt das Tagebuch aber auch, wie einsam und verzweifelt sich Sven gefühlt haben muss. Er fragt sich immer wieder, was sein Leben überhaupt für einen Sinn hat und sehnt sich gleichzeitig nach Liebe und Zuneigung, wie wahrscheinlich wir alle mit 15 irgendwann mal.
Wie wir alle wahrscheinlich unser Leben lang, aber trotzdem ist die...
Ja, ja.
Ich finde, dieser Grad zwischen... Ich sehne mich nach Zuneigung und ich bringe Leute wahllos um.
Ja, das ist natürlich ein weiter Schritt, definitiv. Aber ich meinte eher dieses Gefühl, ich glaube im Nachhinein, jeder hatte das so mit 13, 14, 15, dass man denkt, ich bin der einsamste und Mensch auf der Welt und keiner versteht mich. Hattest du das nie?
Nein, aber ich glaube, ich war auch ein echt gechillter Pubertierender.
Ich hatte das schon mal in der Pubertät zwischendurch, wo einem die Eltern dann so peinlich sind und man denkt, keiner versteht einen. Nee, echt,
nein, ich war aber auch immer so voll der Einzelgänger und hatte keine Freunde.
Das hat sich
aber ich habe mich nicht allein gemacht. Ich hatte Final Fantasy.
Ja, okay. Nee, aber das, ich glaube, dass viele das so hatten. Aber natürlich dreht man dann trotzdem nicht automatisch durch. Also es ist ja schon interessant, dass Sven scheinbar außerhalb seines Tagebuchs niemanden hat, mit dem er über seine Ängste reden kann. Und wahrscheinlich auch deshalb steigert er sich immer mehr in seine Wut auf alles und jeden. In seinem Schreibtisch finden seine Eltern außerdem noch eine Sammlung Zettel mit der Überschrift »Die Rettung der Welt«. In diesen Notizen stellt Sven sich vor, wie er als Herrscher der Welt Atombomben abfeuert, um alle Untermenschen auszurotten.
Ich komme irgendwie nicht darauf klar, dass das ja anscheinend zwei vollkommen unterschiedliche Menschen sind. Was sind denn jetzt Untermenschen?
Ja, eigentlich sind das für Sven alle Leute, also jeder und jede. Laut seinen Notizen sind das schwache Menschen, dumme Menschen und alle, die herumkrebsen und nicht weiterkommen. Also wie du gerade schon gesagt hast, es scheint irgendwie zwei Svens gegeben zu haben. Ne? Den einen, der an seinem Gymnasium in Boitzenburg Flugblätter gegen rechts verteilt und den anderen, der zu Hause im stillen Kämmerlein von einem richtigen Herrscher träumt, der die Todesstrafe wieder einführt und Frauen und Homosexuellen ihre Rechte wieder wegnimmt.
Ja, hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja,
so eine, oder Dr., ich, nee, sowas.
Ja, richtig. Ja, also eine ganz seltsame Mischung irgendwie. Ich hatte mich direkt erinnert gefühlt an die jungen männlichen Amok-Täter aus den Fällen, über die ich jetzt hier im Podcast schon mal gesprochen habe oder auch in meiner Show auf Sky. Das ist so ein Typus junger Mann, die sich so immer mehr in ihrer eigenen Welt verlieren, oft ohne, dass ihr Umfeld davon was mitbekommt. Und in dieser Welt können sie ihren ganzen Hass und ihre ganze Wut loswerden. Allerdings steigert sich das in ihrer Fantasie immer weiter. Diese Fantasien werden immer krasser, bis sie dann ihre Vorstellungen irgendwann Wirklichkeit werden lassen.
Ja, aber hat es denn wirklich keinen gegeben? Der war doch auch in therapeutischer Behandlung, dachte ich. Also der hat mit niemandem über irgendwelche dieser Fantasien gesprochen?
Also mit dem Therapeuten nicht, den hat er nicht an sich rangelassen. Aber er hat zumindest teilweise mit seiner Schwester Julia gesprochen. Und das finde ich auch extrem erschreckend. Er hat ihr zum Beispiel von seinen Amok-Fantasien erzählt. Zitat, seine ganze Klasse sollte sich in einer Reihe aufstellen und durch Kopfschuss hingerichtet werden. Das waren so seine Gedanken. Dauernd fing er mit sowas an. Also so beschreibt Julia das nach dem Doppelmord.
Hat sie das irgendwem erzählt?
Nee. Also, ja.
Kann ich jetzt aber auch nicht vorwerfen. Ich glaube, wann war Erfurt?
Das war nach Erfurt auf jeden Fall.
Ja, okay.
Aber sie war ja auch noch sehr jung damals.
Ja, und ich stelle mir halt die Frage, ob das nicht dann auch schnell als, also nicht, dass ich das jetzt gerade irgendwie runterspielen möchte, aber das dann halt so Gelaber zwischen Geschwistern, ob man das dann ernst nimmt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie ich das jetzt finde, wenn meine Schwester mir sowas erzählt hätte oder andersrum. Ich glaube, dann hätte man schon, ich stelle mir halt wirklich die Frage, hat sie es wirklich nicht den Eltern erzählt?
Nee, also so zumindest haben es nachher die Ermittlungen ergeben. Du musst dir halt auch vorstellen, wenn er damals so 14, 15 war, ist sie so 12, 13, ne? Also ist auch die Frage, realisierst du dann wirklich, wie
die Frage
schlimm
ist ja auch
das
ein bisschen,
ist, ne?
Geben die Eltern jetzt zu, dass sie das wussten?
Das ist die andere Frage. Also
sie haben auch das Tagebuch plötzlich gefunden.
Ja, gut, das weiß man nicht so genau, aber also Julia hat eben Svens Fantasien laut ihrer eigenen Aussage immer so ein bisschen als Spinnerei abgetan, weil sie eben davon überzeugt war, dass ihr Bruder harmlos ist. Und da ist sie ja nicht mit alleine, also alle im Dorf haben ja gesagt.
Er wirkt ja auch erstmal komplett
genau,
harmlos.
Genau, ist so ein harmloser, schüchterner, netter Mensch und bestimmt hat auch so eine Art falsch verstandene Solidarität eine Rolle gespielt, was du auch gerade gesagt hast, so unter Geschwistern so den großen Bruder verpetzen, weil der irgendwie Quatsch erzählt, ist natürlich uncool. Und ob es irgendwas geändert hätte, wenn Julia irgendwen von Svens Fantasien erzählt hätte, ist ja auch die große Frage, denn Niemand scheint Sven so wirklich ernst genommen zu haben. Nach der Tat kommt auch heraus, dass Sven schon mit 15 darüber nachgedacht hat, seine komplette Klasse auszulöschen. Er hatte sich vorgestellt, auf der Klassenfahrt das Segelschiff, mit dem die damalige 9B vor der niederländischen Küste unterwegs war, in seine Gewalt zu bringen und alle zu ermorden. Nur ein paar hübsche Mädchen wollte er noch für eine Weile am Leben lassen, damit er sie beherrschen kann. Ja, ist halt teenagermäßig, ne? Also die Vorstellung, die...
Ja, das, ich muss auch gerade, tut mir leid, dass ich da jetzt auch irgendwie so drüber lache, aber ich steig da gerade nicht durch. Was, ja. Wo kommt das denn her?
Ja, das ist einfach in diesem Fall dieses ganz, ganz große Fragezeichen. Also von dieser Amok-Plan-Geschichte, Geiselnahme auf dem Segelschiff, hat die damals 13-jährige Julia ebenfalls gewusst. Sie hat das aber eben auch als Spinnerei abgetan. Svens Mutter schildert, dass sich ihr Sohn in der Zeit vor der Tat sehr verändert hat. Er verachtete uns plötzlich, ganz besonders mich, erzählt sie später.
Also haben Interview. Sie ja doch was gemerkt.
Ja, aber das
ich
ist
halt... Ich meine, das heißt ja nicht, dass man jetzt darauf schließt, dass sowas genau. passiert. Also,
ja.
Um Gottes Willen. Aber ich steige halt immer noch nicht durch, das wirkt alles komplett sinnlos. Mhm. Vor allem, warum jetzt diese beiden Eltern, ich verstehe das einfach nicht. Das hatte ja gar keinen Grund. Ist denn in diesem Prozess irgendwas rausgekommen?
Nee, ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also 5 Monate nach dem Doppelmord am 21. Juni 2007 beginnt vor dem Landgericht Schwerin der Prozess gegen Sven und Basti. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden zweifachen Mord und Geiselnahme vor und fordert die nach Jugendstrafrecht höchstmögliche Haftstrafe von 10 Jahren. Fabians Tante, die sich um den Jungen kümmert, seit seine beiden Eltern ermordet wurden, nimmt als Nebenklägerin an dem Verfahren teil. Weil die beiden Angeklagten minderjährig sind, findet der gesamte Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und das war tatsächlich in der Recherche von diesem Fall so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil viele gesicherte Informationen bekommst du halt aus der Prozessberichterstattung und die gab es in dem Fall nicht, weil eben Öffentlichkeit und Presse von dem Prozess ausgeschlossen wurden, was natürlich bei minderjährigen Tätern auch seine Richtigkeit hat. Sven und Basti erklären nach Angaben ihrer Verteidiger, dass sie an dem Abend vorhatten, ihrem langweiligen Leben auf dem Land zu entfliehen und nach Japan abzuhauen, um dort als Ninjas in den Wäldern zu leben. Es klingt komplett lächerlich, ja, aber das ist das, was die erzählt haben.
Mit dem Auto wollten sie nach Japan.
Ja. Also es kann natürlich auch eben eine Schutzbehauptung sein, aber es klingt halt einfach so
das,
ausgedacht.
Das, was ich schlimm finde, ist, ich finde es gar nicht so abwegig. Wenn die ja generell in ihrer Fantasiewelt gelebt haben und Japan macht Sinn, hier Final Fantasy und so, es kommt ja nun mal alles aus Japan. Ah,
ja, also laut deren Aussage war es halt so, dass sie nach Japan wollten und dafür eben das Auto von Fabians Eltern gebraucht haben. Also die beiden.
Warum nicht das Auto von seinen Eltern?
Gibt's keine Erklärung für. Und dann sind sozusagen die beiden Todesopfer so Kollateralschäden auf dem Weg zum Auto. Der wollte uns den Autoschlüssel nicht geben und deswegen, ne? Also.
Aber sie hatten ja schon die 2 Messer dabei.
Ja, ja. Oder die 4. Jeder hatte
und
ja 2.
Und sie haben ja auch vorher der Anna schon gesagt, du wirst heute noch Leichen sehen.
Ja, also das ist wahrscheinlich eine Schutzbehauptung. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ein psychologisches Gutachten bezeichnet Sven und Basti als fantasiebegabt, aber voll zurechnungsfähig. Die beiden sind also schuldfähig und das macht diesen Doppelmord ja irgendwie noch unverständlicher, weil man denkt jetzt, wenn die beiden einfach verrückt sind oder unter irgendeiner Störung leiden, dann kann man das ja eher noch nachvollziehen, dass die sowas Furchtbares, Unnachvollziehbares tun. Aber das waren scheinbar 2 geistig relativ gesunde junge Menschen.
Ich muss zugeben, das würde ich in Frage stellen, weil ich das, also ja, die mögen vielleicht gesund sein, weil sie bestimmte Entscheidungen vielleicht durchaus sachlich und bewusst treffen konnten, aber da ja anscheinend nicht.
Ja.
Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, ja.
Da passt ja nichts zusammen.
Ja, deswegen finde ich es auch schwer, in dem Fall zu einem Urteil zu kommen, also juristischen Urteil, das gibt es aber natürlich trotzdem. Nach nur 4 Verhandlungstagen fällt am 12. Juli 2007 das Urteil. Sven und Basti werden wegen zweifachen Mordes, Geiselnahme und Raub mit Todesfolge zu jeweils 9,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht bleibt also nur knapp unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft und damit knapp unter der Höchststrafe. Eine Frage konnte aber auch der Prozess am Ende einfach nicht beantworten, nämlich die Frage nach dem Warum haben die beiden das getan?
Wurden die nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht?
Jugendstrafrecht, die sind ja minderjährig. Die müssen.
Ja gut, aber gibt es da nicht auch irgendwie so Sachen, wenn man sagt, wenn Leute sich da besonders...
Also die Höchststrafe im Jugendstrafrecht ist 10 Jahre.
Ich finde das schon... Ach so.
Ja. Also mehr geht einfach
Erwachsenenstrafrecht?
Nicht. Im Erwachsenenstrafrecht, also wenn die beiden jetzt erwachsen gewesen wären, aber, dann werden sie wegen Mordes lebenslänglich bekommen, ja.
Aber ich kann doch jetzt nicht sagen, nur weil jemand minderjährig ist, dass er dann ist das nicht so schlimm, dass er zwei Leute umgebracht hat?
Nein, oh Gott, jetzt machen wir einen Riesenfass auf. Nee, die Prämisse ist einfach eine andere. Weil beim Jugendstrafrecht gehst du davon aus, dass der Jugend, also ich gebe das jetzt nur wieder, nicht, dass ich das richtig finde.
Ich werde das danach schon beurteilen.
Da geht man davon aus, dass diese jugendlichen Täter zum einen ihr ganzes Leben noch vor sich haben und deswegen eine zweite Chance bekommen sollen, was aus ihrem Leben zu machen. Das ist die eine Säule sozusagen. Oh. Und die andere ist, dass man eben davon ausgeht, dass Menschen in dem Alter eben noch nicht sich vollkommen klar sind über die Konsequenzen ihrer Handlungen. Also ein 16-Jähriger vielleicht eher irgendwas macht, was er nachher bereut, als ein 30-Jähriger. Das ist immer höchstgradig umstritten.
Vom Grundsatz her bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einer Folge, wo ich gesagt habe, denk mal daran zurück, wie warst du mit 16, 17, 18? Man hat sich schon für ganz erwachsen gehalten und war ein Dreck, war man. Aber trotzdem finde ich das irgendwie bei so einer Tat... Ja. Also gerade weil es keinerlei Anzeichen gibt und auch irgendwie gar keinen richtigen Grund, ist es ja richtig gruselig.
Ja.
Also das heißt, der geht durch die Welt oder beide gehen durch die Welt, über den einen weiß man ja nicht so viel und man denkt so, ja, das sind patente, nette Leute und dann zack.
Ja, und es gibt ja auch eine sehr kleine Anzahl oder sehr kleine Prozentzahl an Straftätern, wo man sagt, die Gesellschaft muss vor diesen Menschen geschützt werden. Dafür gibt es ja das Instrument der Sicherungsverwahrung.
Vor allem, weil man da ja nicht mal mehr, es hat ja niemand gemerkt.
Ja. Aber das gibt's eben im Jugendstrafrecht nicht. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu, was jetzt aus den beiden geworden ist. Ich möchte gerne nochmal mit dir über so ein mögliches Motiv, also wirklich ein mögliches Motiv in Anführungsstrichen sprechen, das vor allem in den Medien sehr, sehr oft aufgegriffen wurde. Die sogenannten Killerspiele. Oh. Ja, genau das ist immer meine Reaktion, wenn ich das lese. Viele TV-Sender und Magazine haben sich geradezu darauf gestürzt, dass Sven und Basti angeblich bei ihrer Tat Szenen aus dem Spiel bzw. dem Film Final Fantasy VII nachgestellt haben. Das ist halt so eine Diskussion, die nach solchen ja scheinbar sinnlosen Taten irgendwie immer wieder aufflammt. Wenn unschuldige Jugendliche plötzlich morden, dann muss ja irgendwer schuld sein. Gerne sogenannte Killerspiele. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis zu Sabine Rückert, von der ich ja wirklich ein totaler Fanboy bin. Die schreibt zum Beispiel in ihrem Text über den Fall: Man braucht kein Jugendpsychiater zu sein, um die Wirkung solcher Spiele auf unausgereifte Seelen zu erfassen. Jeder vernunftbegabte Mensch, der Doom 3 oder Prey ein paar Stunden lang gespielt hat, weiß, dass sein Kind bei dieser Beschäftigung nur Schaden nehmen kann. Witz und Wärme kommen nicht vor. Der Ich-Protagonist versinkt in Blut, Ekel und Hass. Nicht die soziale Kompetenz wird belohnt, sondern die Totenquote. Die Spiele appellieren nicht an die menschliche Größe, sondern an niedere Instinkte. Wie finden wir das?
Also, ich verstehe nicht, warum es solche Spiele manchmal gibt. Ich verstehe nicht, warum es Counter-Strike oder wie das alles damals hieß, wie heutzutage gibt es wahrscheinlich 1000 andere Spiele.
Liebe Counter-Striker, bitte schreibt Ralf und
nicht. Ach Gott, sorry. Nein, ich meine ja nicht die Leute, die ich damit verurteile. Ich verstehe die Spiele nicht. Ich verstehe nicht, was mir das bringt, Leute abzuknallen. Ich verstehe die Handlung nicht. Aber ich habe sowas auch noch nie gespielt, deswegen, ne, so. Ich bin grundsätzlich erstmal nicht der Meinung, dass ein gesunder Mensch von solchen Spielen beeinflusst wird. Aber, und da sehe ich das etwas ähnlich wie die gute Sabine.
Kennt ihr euch?
Ja, klar.
Die gute Sabine.
Die gute. Du weißt halt eben nicht, ob ein Kind eventuell eine Störung hat oder ob es anders auf sowas reagiert. Und da muss ich halt schon zugeben, kann so ein Spiel natürlich A, vielleicht eine Hemmschwelle reduzieren oder vielleicht auch für falsche Verknüpfung mit irgendwas sorgen. Und unter dem Aspekt stimme ich dem zu. Also ich finde nicht, man muss sie verbieten, auch wenn ich manchmal den Sinn in Frage stelle. Aber ich finde, man könnte definitiv den Zugang erhöhen. Warum muss ein 16-Jähriger so ein Spiel spielen?
Ja gut, es ist ja ab 18 freigegeben. Eins von den beiden Spielen war, glaube ich, sogar indiziert. Aber du weißt das doch noch von uns früher, wenn du dir irgendwelche Filme oder so, da kommt man immer irgendwie ran.
Ich bin richtig parade deutsch. Echt? Ich bin voll die deutsche Kartoffel. Ich habe sowas nicht gemacht.
Echt nicht?
No.
Nee. Also no. Das war, keine Ahnung, mit 15, 16 voll aufgehend.
Das stimmt nicht. Es gab einmal, da waren wir bei das waren aber so entfernte Bekannte von meinen Eltern und dann waren wir irgendwie mit den Kindern und die hatten, boah, wie hieß das, Duke Nukem oder
ja,
so?
Ja, das war so ein Ballerspiel mit so ganz schlechter
Grafik. War auch so mit so, ja, das war ganz verpixelt, aber das war schon mit so nackten Frauen und so, das war so voll, das war indiziert. Und ja. Das weiß ich noch, aber ich weiß noch, dass ich das eklig fand.
Okay.
Dass ich das nicht verstanden habe, was man daran gut findet.
Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Mhm. Weil du hast das ja gerade schon aufgeführt. Da ist ja halt die Frage, wenn das jetzt labile Jugendliche sind, wenn man das jetzt mal als Beispiel nehmen will, dann ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Spiel schuld.
Und ja, aber das Spiel fördert es vielleicht.
Eben nicht. Also mich macht das deswegen sehr wütend, weil das so ein Thema war, mit dem ich mich in meinem sehr nerdigen Studium sehr häufig beschäftigt habe. Und diese Diskussionen, die dann geführt werden nach solchen Morden oder Amoktaten, die sind schon relativ unwissenschaftlich, weil da eher so mit Gefühlen argumentiert wird. Es kommt immer wieder vor, also zum Beispiel auch nach dem Amoklauf von Erfurt aus dem Jahr 2002, den hattest du ja auch angesprochen. Angeblich hat Robert Steinhäuser, der an seiner Schule 16 Menschen und dann sich selbst erschossen hat, regelmäßig Counter-Strike gespielt. In den Untersuchungen kam dann raus, dass er gar nicht Counter-Strike, sondern eher Hitman oder Half-Life gespielt hat. Aber,
was aber genau das Gleiche ist.
Ja, ist auch egal, aber das zeigt ja, dass viele Medien, die sich damit auseinandersetzen, die Spiele gar nicht auseinanderhalten können.
Ja.
Angeblich waren halt trotzdem diese bösen Ego-Shooter schuld an der Tat und es hat dann mehrere Studien und Untersuchungen zu dem Thema gegeben, unter anderem auch von der Strafrechtlerin Arabella Poth, die ihr auch schon hier aus dem Podcast kennt. Und alle diese Studien sind zu derselben Erkenntnis gekommen. Es gibt keinerlei Beweis dafür, dass Computerspiele Jugendliche gewalttätig machen. Aber das war, es passt eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast.
Und das
hast.
Zum Beispiel sage ich ja auch gar nicht.
Ja, ja.
Ich sage nicht, dass ich glaube, dass da jetzt ein normaler, gesunder, normaler Jugendlicher sitzt und einmal ein Spiel spielt, zum Beispiel jetzt auch Final Fantasy. Wie gesagt, bin ich mit aufgewachsen mit dieser Spielereihe. Und da ist allerdings Gewalt nicht so im Vordergrund. Natürlich kämpfst du da gegen Monster und sowas, ne? Aber trotzdem hat das eine Handlung, die jetzt nicht nur auf Gewalt aus ist. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass alles nur hier kuscheln und wir lieben uns alle ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man doch nicht wirklich beurteilen kann, ob das dieses Spiel, also ich will ganz ehrlich sein, das, was die da gemacht haben, auch dieses ganze hier satanistische Rituale und sowas, das passt für mich in so ein Spiel rein, wo mit vielen verschiedenen Genres auch einfach gespielt wird. Mhm. Und das befeuert die Fantasie. Und wenn du jemanden hast, der vielleicht einfach in die falsche Richtung läuft, dann befeuert es vielleicht auch in die falsche Richtung.
Ja. Aber, also wenn ich jetzt zu Hause bei mir als, ich würde mich als relativ normaler Mensch bezeichnen, ja. Ich,
du hast diese Psychokiller-Frage. Kennst du diese, das, ich habe dir mal diese Frage gestellt und du hast sie richtig beantwortet. Du bist in
das können wir, das spielen wir am Ende der Folge. Mhm. Dieses Spiel spielen wir am Ende der Folge und da bin ich sehr gespannt auf eure Antwort. Und wir lösen das dann irgendwann im Podcast mal auf. Mhm. Also, wenn ich jetzt zu Hause GTA 5 spiele oder jetzt gerade spiele ich wieder Red Dead Redemption 2, weil ich da Bock drauf habe irgendwie, ja, dann gehe ich ja nicht morgen raus, klaue irgendwie auf offener Straße ein Auto und fahre irgendwelche Leute um. Also das ist...
Ja, aber ich behaupte doch nicht, dass das ein Kind jetzt tut, weil es... Ja. Das sollte jetzt auch nicht GTA 5 spielen, aber...
nee, besser nicht.
Aber trotzdem, glaube ich, wenn jemand da ist, der vielleicht ein bisschen anders tickt... Der plötzlich der Meinung ist, ja, warum mache ich das nicht auch?
Ja, aber dann sollten wir uns ja um die Leute kümmern und nicht um die Spiele oder die Filme.
Das, das zum Beispiel sage ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass die Spiele jetzt irgendwie verboten werden müssen. Aber ich finde tatsächlich, ich weiß auch nicht, was die Lösung dafür ist, außer es auf 25 hochzusetzen oder so ein Unsinn.
Du kannst ja mit 25 auch immer noch.
Ja, klar, total. Ne? Ja. Aber natürlich stelle ich mir einfach die Frage, GTA, weiß ich nicht, habe ich nie gespielt, war ich immer so jemand, der zugeguckt hat, wie jemand anders spielt. Es gibt Spiele, bei denen ich tatsächlich nicht verstehe, was sie sollen.
Ja.
Counter-Strike, erklär mir, was ist der Sinn?
Ja, schießen halt.
Ja, richtig. Warum? Weil Krieg toll ist?
Nein, keine Ahnung, weil man halt gerne schießt, was weiß ich.
Ja, dann geht es in den Schützenverein.
Wenn man gerne schießt und ein bisschen psychisch angegriffen ist, sollte man, glaube ich, auch nicht in den Schützenverein gehen. Davon
ja, das wir reden jetzt ja, aber ich stelle jetzt ja die generelle Frage.
Aber ich verstehe auch hier dieses Spiel nicht mit diesem Bauernhof-Insel-Dingsbums da. Wie heißt das nochmal? Ja, diese Insel.
Animal Crossing.
Ja, Animal Crossing.
Das ist auch wirklich langweilig, ja, oh Gott, ehrlich gesagt.
Ja, also liebe Animal Crossing-Fans.
Entschuldigung, scheiße, ich wollte eigentlich mal irgendeinen Deal mit Nintendo. Das kann ich jetzt, glaube ich,
das
auch
abschminken. Du wirst kein Nintendo-Influencer
mehr. Aber ich liebe Pokémon.
Wir müssen ja nicht alle Spiele verstehen. Also es gibt ja für alles irgendwie einen Markt.
Nein, und auch ich spiele ja Spiele, die andere nicht verstehen. Ich spiele Pokémon, das verstehen wahrscheinlich auch jeder Erwachsene nicht. Aber Trotzdem ist das ja was komplett anderes, ja, wenn es um das Thema Gewalt geht. Und ich finde schon, dass es manchmal schwierig ist, wenn Gewalt verherrlicht wird, wenn es tatsächlich darum geht, so viele wie möglich abzuknallen, so leise wie möglich irgendjemanden abzuknallen oder sonst was. Und ich finde, das kann halt falsche Werte vermitteln. Und wenn man dann einen Jugendlichen hat, ich sage damit, wie gesagt, nicht, dass so ein Spiel generell Jugendliche beeinflusst, sondern Jugendliche, die vielleicht ein Defizit haben in irgendwas, dass das die dann eben auch negativ beeinflussen könnte. Und ich weiß nicht, was die Lösung ist.
Ja, okay, aber dann sind wir uns eigentlich doch relativ einig. Also die Spiele sind nicht schuld daran, sondern man muss anders ansetzen und man muss wahrscheinlich schon genau hingucken, aber das passiert ja in Deutschland auch, was kommt auf den Markt. Ne? Also wenn es ein Spiel gibt, wo es nur um Brutalität geht und nur um Töten, dafür gibt es ja diese freiwillige Selbstkontrolle und deswegen werden ja auch manchmal Spiele indiziert, wenn die zu krass sind. Aber klar, du hast natürlich auch als Eltern oder generell als Gesellschaft immer die Verantwortung zu gucken, in welchem Alltag können Kinder und Jugendliche sich was angucken. Weißt du kannst ja als Kind auch von einer Zeichentrickserie traumatisiert werden.
Oh ja.
Als die Tiere den Wald verließen, hat mich als Kind total traumatisiert. Also so würde mir als 16-Jähriger wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber ich wehre mich halt einfach dagegen, dass man so sagt, ja, das waren ganz nette und ganz normale Jungs.
Und dann kam das Spiel
und dann sind die so ausgerastet. Weil das ist natürlich einfach Quatsch. Ne?
Damit stimme ich dir zu 100% zu. Und ich finde auch diese Medienberichterstattung oft, dämlich klingt jetzt gemein, ich finde sie oft gefährlich, weil sie halt Dinge verurteilt, weil man einfach irgendeinen Grund sucht und das kann ich aber auch verstehen.
Ja, das sage ich ja. Die geben auf schwierige Fragen einfache Antworten. Das ist halt immer die Gefahr. Und in dem Fall ist es auch so, dass das nachher bestätigt wurde. Vermutungen, dass Gewaltvideos oder Videospiele Auslöser für die Tat waren, haben sich nicht bestätigt, sagt zum Beispiel der damals zuständige Oberstaatsanwalt Hans-Christian Pick. Auch für die Eltern von Sven und Basti bleiben viele Fragen offen. Sie müssen ihre Kinder, die sie lieben, irgendwie mit den beiden Jungen zusammenbringen, die an diesem einen Abend am 13. Dezember 2007 zwei Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet haben. Svens Vater glaubt, dass es auch ein Stückchen die Sehnsucht nach Berühmtheit war, die seinen Sohn zu dieser Tat getrieben hat. Über den Moment, als Sven und Basti mit ihrer Geisel Anna von der Polizei umstellt in dem weißen Polo sitzen, sagt er in einem Interview mit der Zeit, das war seine große Stunde und das entsetzte Gesicht seines Alten wäre für ihn die Krönung des Triumphes gewesen. Gerade mir wollte er zeigen, was er für ein Kerl ist.
Also, sorry, das passt doch jetzt aber auch schon wieder für mich nicht zusammen.
Ich glaube, du musst halt versuchen, für dich selber zu erklären, warum eine Person, die du seit in dem Fall 17 Jahren kennst und liebst, warum die zum Mörder wird.
Ja, aber das klingt ja jetzt so, als hätte es da durchaus Indizien gegeben.
Es schimmert, also es wird nie so explizit angesprochen, aber es schimmert so ein bisschen durch, dass vor allem der Sven mit dieser, ich nenne es jetzt mal eher linken, aktivistischen Art seiner Eltern, ohne das jetzt abwerten zu meinen, so ein bisschen ein Problem hatte. Ne? Dass sein Vater sich viel für andere eingesetzt hat, dass es dem nicht um dicke Karren ging und ein Haus und Status und Männlichkeit im schlechtesten.
Atomwaffen.
Ja, Atomwaffen, genau. Also das deutet sich da schon an, aber all das ist ja keine Erklärung dafür am Ende des Tages.
Nein, absolut. Und ich sehe jetzt auch keine Schuld bei den Eltern. Und doch scheinen sie nicht so schockiert zu sein, wie ich mir das erwartet hätte, weil auch für sie müsste das ja ein totaler, unverständlicher Akt gewesen sein. Und da sind sie jetzt so, nee, sie haben schon Erklärungen. Und
ja, aber das ist ja einige Monate nach der Tat. Du hast ja Zeit, dir da irgendwie was zu überlegen.
Wann war das jetzt nochmal genau?
2007 war das.
Also, die haben wie viel bekommen? 9 Monate? Neun Jahre?
9,5, ja.
Also sind die jetzt wieder draußen?
Ja. Also selbst wenn die beiden die volle Strafe abgesessen hätten, dann müssen sie spätestens 2018 wieder freigekommen sein. Was man weiß, ist, dass Sven in Haft eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat und zum gläubigen Christen geworden ist, der abends in der Bibel liest und danach noch betet. Wenn ihn die Justizbeamten fragen, ob er etwas aus dem Gefängnis laden will, lehnt Sven ab und sagt, er sei an irdischen Gütern nicht mehr interessiert. Was er und Basti nach Verbüßung ihrer Haftstrafe genau machen, das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass sie ihre zweite Chance, die sie ja bekommen haben, genutzt haben. Fabian ist nach dem Mord, der ihn zum Waisen gemacht hat, zu seiner Oma gezogen. Auch sein Onkel hat sich um ihn gekümmert. Eine Mitarbeiterin des Landkreises Ludwigslust hatte die gesetzliche Vormundschaft für ihn übernommen. An seinem 18. Geburtstag hat Fabian das Backsteinhaus an der Dorfstraße geerbt, in dem seine Eltern umgebracht wurden. Wahrscheinlich hat er das Haus verkauft. Der Doppelmord selbst ist in Tessin auch knapp 15 Jahre später immer noch Thema, hat mir Reporter Alex Stuth erzählt. Bis heute fragen sich die Menschen genauso wie wir, wie es so weit kommen konnte. Und das Schlimme ist, dass wir in dem Fall darauf nie eine Antwort kriegen werden.
Nö.
Nee.
Das ja. Finde ich irgendwie ganz komisch alles.
Ich glaube, das, was man an der Stelle da wieder rausziehen kann, wie finde ich in fast jedem Fall, ist, dass...
Darfst niemandem mehr trauen?
Das würde ich so niemals sagen. Nee, das wäre ein schlimmes Leben. Nee, ich meine, dass man gut aufeinander aufpassen muss und dass man genau hinschauen muss und vielleicht auch Warnzeichen ernst nehmen muss. Und vor
jetzt
allem
mal ganz ehrlich sein, ja. Normalerweise bin ich jemand, der sowas ja oft predigt. Und bei dem Fall bin ich so, ich wüsste nicht, was da das Anzeichen hätte sein können.
Nein, man hätte das bestimmt nicht verhindern können. Ich meine nur ganz grundsätzlich ist es halt wichtig,
absolut,
genau
aber
hinzuschauen.
Nein, aber ich finde das alleine schon so, auch jetzt der im Gefängnis, ach, und der hat jetzt zu Gott gefunden. Ja, vorher haben den auch alle den total lieben beschrieben, ne? Um Gottes Willen, ich hoffe wirklich, der ist geläutert und ich wünsche ihm schon ein gutes Leben und dass er, was auch immer, aber da komme ich irgendwie nicht mit klar.
Ja, aber es zeigt ja auch, finde ich, auch so ein anderes Herzensthema von dir und auch von mir ist ja wirklich dieses, wenn du Probleme hast, such dir Hilfe und die Hilfe muss dann eben auch da sein. Und
aber die war ja da.
Ja, die war da und das nützt natürlich nichts, wenn du dich dann nicht öffnest und da kannst du im Nachhinein jetzt gar keinem irgendwie einen Vorwurf machen, ne? Aber sowas passiert ja nicht von heute auf morgen, ja? Also wenn du diese Zwangsstörungen hast, die er ja hatte, ne, da hat er sich ja mit 16 in Behandlung begeben, weil er Türen immer dreimal zugemacht und so weiter. Das hat ja eine tiefer liegende Ursache. Sowas passiert ja nicht vom 15. auf das 16. Lebensjahr plötzlich, sondern da scheint ja irgendwas, was wir nicht wissen, in ihm gearbeitet zu haben, schon über Jahre, was ihn dazu geführt hat. Und das meine ich damit, wenn man da eine Sache draus ziehen kann, ist halt wirklich aufeinander gucken und möglichst frühzeitig, wenn möglich, Hilfe nehmen.
Mhm.
Sind wir uns, glaube ich, einig? Oder ist das ein zögerndes?
Nein, ja, natürlich, immer, bei allem. Suizidale Gedanken, Depressionen.
Alles.
Ja. Always talk to irgendwem.
Ja.
Ganz wichtig. Der Fall bumst mich gerade weg.
Ja, ne?
Weil da nichts zusammenpasst. Nix. Sonst habe ich irgend so eine Theorie im Kopf. Oh, ich glaube, das war so und so. Und ich halte mich auch für jemanden, der gut Menschen lesen kann und sowas. Aber das knallt mich gerade weg, weil ich da nicht hintersteige.
Es ging mir in der Recherche auch so und es macht es auch irgendwie so furchtbar unbefriedigend am Ende des Tages, ne? Weil ich werde in Interviews häufiger gefragt, so warum mögen die Leute True Crime? Da gibt es ja ganz verschiedene Theorien dazu und auch, glaube ich, nicht nur eine wahre Antwort. Aber ich glaube, gerade bei so gelösten und aufgeklärten Verbrechen ist es so, dass es ein bisschen das Gerechtigkeitsempfinden auch irgendwie stärkt, weil du hörst, es ist was Schlimmes passiert, es ist ein Verbrechen passiert, aber die Ermittler schaffen es, den oder die Täter zu fassen, der wird vor Gericht verurteilt, der kriegt eine Strafe. Und in dem Fall ist das ja auch alles passiert, aber trotzdem bleibt so eine Fassungslosigkeit zurück, weil du eben, wie du gerade schon gesagt hast, du hast gar keine Erklärung, gar keinen Ansatzpunkt. Und das ist ja auch eine total gruselige Vorstellung, weil so eine menschliche tickende Zeitbombe könnte ja auch in unserer Nachbarschaft wohnen, wo du gar nichts von weißt, dass der vielleicht irgendwie in seinem Tagebuch schreibt, wen er alles umbringen will. Und
ich
der grüßt aber immer so nett.
Ich meine, gut, auch wir hatten hier in Deutschland ja schon einige Fälle, Erfurt zum Beispiel, die unerwartet zu solchen Eskalationen geführt haben, bei denen man ja sonst denkt, das sieht man halt nur, wenn in Amerika. Ich glaube, das ist es eigentlich, dass man diesen Wahnsinn und diese Willkür hier in Deutschland nicht so erwartet. Und das, glaube ich, finde ich gerade so crazy. Ja, das ist ein sehr verstörender Fall.
Ja, deswegen vielleicht, um jetzt irgendwie auf einem, ja schön kann man ja gar nicht sagen, aber zumindest auf andere Gedanken zu kommen, wo du es jetzt gerade schon vorgeschlagen hast. Du hast ja den Leuten mit stolz geschwellter Brust erzählt, dass ich irgendwie bei irgendeinem Psychopathentest vor 500 Jahren...
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie diese Geschichte ging. Es ist ein Rätsel und man sagt, wer eine bestimmte Antwort darauf gibt, der zeigt, ich weiß gar nicht, soziopathisch oder psychopathische Neigungen, da bin ich mir nicht mehr sicher.
Auf jeden Fall irgendwas Schlimmes.
Just remember, dass du mir 1:1 die richtige Antwort gegeben hast. Und seitdem schlafe ich nicht mehr mit mir in einem Raum.
Was hast du gerade gesagt? Bitte?
Okay, also ich gebe zu, ich habe das jetzt gegoogelt und ich lese das jetzt vor, weil ich das natürlich nicht mehr wiedergeben kann, ohne dass ich die ganze Geschichte verhunze. Also das Rätsel lautet wie folgt. Bei der Beerdigung ihrer eigenen Mutter begegnet eine Frau einem Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Für sie steht fest, er ist die Liebe ihres Lebens. Das Problem dabei, sie fragt ihn weder nach seinem Namen, nach seiner Nummer und fand auch niemanden, der ihr sagen konnte, wer ihr Traummann war. Wenige Tage später tötet die Frau ihre Schwester. Warum hat sie das getan?
So, damit entlasse ich euch oder wir euch jetzt ins Nachdenken. Die Antwort dürft ihr sehr gerne bei Instagram Verbrechen von nebenan posten. Ich bin sehr gespannt und ich muss sagen, ich bin auf die aus Ralfs Sicht bedenkliche Antwort sofort gekommen. Ich fand es total naheliegend, aber das sagt vielleicht
und
auch einiges.
Und das ist genau, that's the
das
thing.
Das ist die Gefahr. Also, ich bin sehr gespannt, ob ihr auch so tickt wie ich oder ob ich vielleicht wirklich ganz verrückt und ganz special bin. Wir werden es erfahren nach dieser Folge. Vielen Dank, Ralf, für dieses Rätsel, was du mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und auch, dass du versucht hast, einen Hauch von Sinn in dieser eigentlich total sinnlosen Geschichte zu finden. Dankeschön.
Danke und bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was so die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzig und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now.
Audio Now.